Ein Projekt von und für Mütter.
Das ist für mich als Mama das Alltägliche. Es erklärt mir, wie ich jetzt mit meinen Kindern umgehen sollte. Also die Magie von Mother School, sage ich immer, dass es von Mütter zu Mütter.
Sagt Bushra Mescheri aus dem Landkreis Miltenberg im bayerischen Unterfranken. Die gebürtige Algerierin ist Teil von Mother Schools, ein Präventionsprojekt, das sich direkt an Frauen richtet. Zielgruppe: Mütter, die Sorge haben, dass sich ihre Kinder radikalisieren. Wie funktioniert Mother Schools? Diese Frage ist Teil dieses Podcasts, entstanden im Rahmen einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung Ende 2018 in Düsseldorf.
Kind, Kegel, Kalifat. Frauen und Kinder, blinde Flecken in der Salafismusprävention?
Mother Schools ist in Deutschland bzw. Bayern aktiv, Aschaffenburg, Erlenbach, Schweinfurt, Würzburg und künftig auch in Augsburg und Nürnberg. Das Projekt soll die Sinne der Frauen schärfen, Radikalisierungstendenzen bei Familienmitgliedern rechtzeitig zu erkennen. Bei Treffen sprechen sie offen über ihre Familien, über ihre Ängste und darüber, wie gute, fürsorgliche Erziehung funktioniert.
Wir spüren uns, wir fühlen uns. Man wird schwanger, man bekommt ein Baby, man ist Mama. Und dann? Was heißt das? Jemand muss mir erklären, was ich alles da fühle. Ist meine Angst berechtigt? Wie soll ich es erklären? Wie soll ich es spüren? Wie soll ich es mein Kind bringen? Mache ich zu viel, mache ich zu wenig?
Bushra Mescheri lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Sie ist eine Trainerin von Mother Schools und eine Mobilizerin. Das heißt, sie spricht Frauen aus ihrem Umfeld an und fragt sie, ob sie beim Projekt mitmachen wollen. Gruppen von 15 bis 20 Müttern treffen sich über einen Zeitraum von 10 Wochen, einmal wöchentlich. Diese Treffen umfassen 3 Phasen. In Workshops werden das eigene Ich, dann Familie, Gemeinschaft und schließlich die eigene Rolle im Umfeld thematisiert durch Übungen und Gespräche. Den Frauen wird bewusst gemacht, wo Radikalisierung im Umfeld entstehen kann und was sie dagegen tun können, angefangen beim eigenen Mann und beim eigenen Kind bis hin zum Onkel oder Cousin. Mother Schools wurde schon in mehr als 10 Ländern durchgeführt, darunter Indonesien, Jordanien, Österreich oder England. Entwickelt und initiiert hat das Projekt eine Nichtregierungsorganisation aus Wien. Frauen ohne Grenzen hat sich 2008 auf das Mütterprojekt spezialisiert. Das Ergebnis eines Prozesses sei das gewesen, sagt die Soziologin Edith Schlaffer, Gründerin von Frauen ohne Grenzen. Bei Forschungsarbeiten begegnete sie Müttern von Selbstmordattentätern, Märtyrer genannt, sogenannte Shahids. Mütter, die nicht in der Lage waren, das Problem der Radikalisierung ihrer Kinder und deren Folgen offen anzusprechen.
Ich habe dann auch eine Serie von Müttern, eine ganze Reihe von Gesprächen gehabt mit Müttern von Suicide-Bombern in Palästina. Und was mir da aufgefallen ist, dass diese Mütter in Einzelgesprächen, in direkten Interviews ihr Entsetzen, ihre Verzweiflung geteilt haben. Wenn sie aber mit den Medien gesprochen haben, waren sie die strahlenden Mütter eines Shahids, der zum Himmel gefahren ist. Und die ganze Familie war stolz auf den Sohn oder auf die Tochter. Da habe ich gedacht, das ist doch irgendwo total schizophren, da stimmt etwas nicht. Es war ganz klar, diese Mütter stehen unter einem so starken gesellschaftlichen patriarchalen Druck.
Bei Mother Schools sollen Frauen in die Lage versetzt werden, patriarchalische Strukturen in ihrer Familie und in ihrem Umfeld zu durchbrechen. Radikalisierung soll kein Tabuthema mehr sein, damit die eigenen Kinder nicht Opfer werden von salafistischen Rekrutierern. Heike Mix leitet das Projekt in Würzburg.
Von uns werden sie aufgeklärt darüber, wie entsteht Radikalisierung, wo kannst du als Mutter was dagegen setzen, auch in deiner Erziehung oder in deinem normalen Alltag. Also die ersten 3 Einheiten sind eher so Self-Empowerment, ihnen zu sagen, ihr seid eine wichtige Schaltstelle in der Familie, ihr seid auch eine wichtige Schaltstelle für eure Kinder und ihr müsst auch mit drauf gucken.
Die Trainerinnen kommunizieren bei den Treffen in ihrer Landessprache. Bei Trainerin Bushra Mesheri aus dem Landkreis Miltenberg ist es Arabisch.
Die Leute sind von Syrien hierher gekommen, weil sie Angst hatten, weil sie im Krieg nicht mehr leben wollten. Sie haben gedacht, wenn sie hier in Deutschland ankommen, dann gibt es Frieden, gibt es Ruhe. Und dann sind wir gekommen und dann heißt es Terrorismus, Radikalisierung, hat keine Religion, hat keine Sprache, hat keine Grenzen, kennt das nicht. Es ist überall. Es ist im Internet. Es ist drin im Kopf, wie du dann tickst. Ob du da drüben bist oder hier. Es ist überall. Du musst verstehen und sensibilisiert sein. Und dann kapierst du es.
Das Projekt Mother Schools arbeitet bisher erfolgreich, findet das bayerische Sozialministerium. Es hat das Projekt schon mit rund 870.000 Euro gefördert. Die Frauen würden regelmäßig befragt, erklärt Edith Schlaffer von der NGO Frauen ohne Grenzen.
Wir machen hunderte von Interviews, also parallel, quasi im Laufe, im Kontext dieser laufenden Mother Schools. In Unterfranken in Deutschland haben wir jetzt sehr umfangreich gearbeitet, in 4 Städten. Jede Sitzung, es sind ja wöchentliche Sitzungen über mehrere Monate, wird betreut, auch von uns über Skype, von einer Mitarbeiterin bei Frauen ohne Grenzen im Headquarter in Wien.
Am Anfang, so Schlaffer, seien die Frauen sehr unsicher gewesen. Aber dann hätten sie den Sinn erkannt, wieso sie mitmachen und warum es sinnvoll ist, dass sie offen in ihren Familien über dieses Tabuthema sprechen. Mother Schools in Bayern ist Teil eines sogenannten Anti-Salafismus-Netzwerks, das der Freistaat Ende 2015 offiziell startete. Ein bayerisches Netzwerk mit Programmen zur Prävention und Deradikalisierung, finanziell gefördert von Kultus-, Sozial-, Innen- und Justizministerium. Das Ziel: der gemeinsame Kampf gegen Islamismus und Radikalisierung in der Gesellschaft. Teil dieses Netzwerks war von Anfang an das Kompetenzzentrum Deradikalisierung im Bayerischen Landeskriminalamt. Hier arbeiten Polizisten, Psychologen, Sozialarbeiter und Islamwissenschaftler. Sie kümmern sich um Extremfälle, um Menschen, die mit der Ideologie der Terrormiliz IS sympathisieren, beispielsweise Schüler, die islamistische Propaganda im Netz verbreiten. Zudem vereinzelt auch um solche Fälle, die nach Syrien und in den Irak ausgereist und dann wieder nach Deutschland bzw. Bayern zurückgekehrt sind. Bis vor kurzem leitete Holger Schmidt das Kompetenzzentrum. Er sagt, dass es nun Zeit sei, die bisherige Arbeit zu evaluieren.
Das heißt konkret, dass wir uns die Fälle, die wir in der Vergangenheit bearbeitet haben und wo wir ganz unterschiedliche Entwicklungen gesehen haben, von Fällen, die sich nachhaltig vom Extremismus distanziert haben, aber auch Fälle, wo wir weniger erfolgreich gewesen sind. Und gerade die Fälle wollen wir uns anschauen und von Externen anschauen lassen. Hätten wir im Rahmen des Prozesses, im Rahmen des Ausstiegsprozesses andere Stellschrauben drehen können oder vielleicht müssen, hätten wir Partner, hätten wir Regelstrukturen früher einbinden müssen. Und das ist der Mehrwert, den wir uns von einer prozessbegleitenden Evaluierung, wenn man es so nennen möchte, versprechen.
Transparenz ist wichtig, sagt Holger Schmidt. Kritiker bemängeln, dass das bei Programmen zur Prävention und Deradikalisierung viel zu selten der Fall ist, insbesondere bei nichtstaatlichen Beratungsstellen, den sogenannten zivilgesellschaftlichen Trägern. Diese würden viele Fördergelder von staatlicher Seite erhalten, so die Kritiker, aber der Erfolg sei häufig überschaubar. Natürlich sollten die Projekte transparent sein, sagt der Islam- und Sozialwissenschaftler Götz Nordbruch, Mitbegründer des Präventionsvereins UFUG.de. Und er sitzt im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Religiös begründeter Extremismus, ein Zusammenschluss von 28 zivilgesellschaftlichen Trägern.
Wir reden hier über öffentliche Gelder, es geht um Zuwendung, beispielsweise im Programm Demokratie leben. Und dort ist es ein Ziel, über die Modellprojekte beispielsweise Ansätze zu entwickeln, zu erproben und auch zu testen. Und mit dem Ziel, die dann in die Regelstrukturen und in die Arbeit von anderen Trägern zu überführen. Das heißt, die Evaluation selbst, das heißt die Erprobung und auch die Überarbeitung und Weiterentwicklung ist ein ganz wichtiger Teil. Und da gibt es natürlich eine Notwendigkeit von Transparenz, weil nur so eben auch andere Trägern die Erfahrung aufgreifen können, Lerneffekte eben auch von anderen Trägern genutzt werden können. Das heißt, Transparenz ist ganz wichtig und ist auch im Sinne aller Träger.
Nordbruch schränkt aber ein, dass das Feld die Bekämpfung von religiös begründetem Extremismus noch sehr jung sei. Es handle sich bei vielen Programmen um Modellprojekte.
Modellprojekte sind im Grunde Erprobungen, das sind Versuche auf der Grundlage von Annahmen, von theoretisch begründeten Annahmen, aber das kann immer auch scheitern. Und im Zusammenhang mit politischen Debatten, Vorbehalten gegenüber einzelnen Ansätzen, ist es natürlich für die einzelnen Träger sehr schwierig, dann auch Scheitern einzuräumen oder Fehler einzuräumen.
Götz Nordbruch bittet um Geduld.
Deswegen ist unser Appell eben auch, beispielsweise in Richtung der politischen Debatte, immer wieder sich bewusst zu machen, dass es hier letztlich in vielen Bereichen um Modellprojekte geht, um Versuche, um erste Ansätze in einem sehr neuen Themenfeld. Und da gehört Scheitern, da gehören Fehler und Probleme ausdrücklich mit dazu. Und nur so sind Lernprozesse dann auch denkbar und nur dann sind auch Träger bereit, diese Fehler und eventuelle Scheitern einzuräumen.
Laut Nordbruch ist es wichtig, dass sich die Träger miteinander vernetzen, zum Beispiel in der Bundesarbeitsgemeinschaft, der er mit vorsteht. Austausch ist wichtig, gerade jetzt, wo insbesondere die salafistisch-dschihadistische Szene die Träger der Prävention und Deradikalisierung vor neue Herausforderungen stellt. In letzter Zeit hat die salafistisch-dschihadistische Szene viele Rückschläge hinnehmen müssen. Die Terrormiliz IS gilt in Syrien und dem Irak militärisch als so gut wie besiegt. Hinzu kommt, dass Razzien und Vereinsverbote Salafisten auch hierzulande unter Druck setzen. Die Szene hat sich von der Straße zurückgezogen. Es gibt kaum noch Veranstaltungen, zum Beispiel große Auftritte von Predigern in deutschen Innenstädten oder Koranverteilstände. Rekrutiert wird nun vor allem im Internet oder bei privaten Treffen in Wohnhäusern, vor allem in Frauenkreisen. Holger Schmidt vom Kompetenzzentrum Deradikalisierung im Bayerischen Landeskriminalamt.
Dass wir eben feststellen, dass mit steter Regelmäßigkeit gerade eben junge Frauen wieder den Weg auch in die Szene finden, sich ja auch ansprechen lassen, auch sehr, sehr schnell sich auf Heiraten einlassen oder mit entsprechend bekannten Salafisten dann bereit sind, ins Ausland beispielsweise nach Ägypten oder vergleichbare Länder zu reisen.
In den letzten Jahren hat sich viel getan in der Präventionslandschaft. Zahlreiche Vereine engagieren sich gegen Radikalisierung und Salafismus bzw. für Demokratie. Einer von ihnen ist UFUG, nach eigenen Worten ein deutschlandweit aktiver Träger der Jugendhilfe, der politischen Bildung und Prävention zu den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus. Der Verein versteht sich als Berater und Fortbilder von Fachkräften in Schulen, Bildungseinrichtungen, Verwaltungen und Verbänden. Diese sollen zum Beispiel verstehen lernen, welche Attraktivitätsmerkmale islamistische Organisationen und Ideologien haben oder welchen Einfluss Islamfeindlichkeit bei einer Radikalisierung haben kann. Der Islam- und Sozialwissenschaftler Götz Nordbruch ist einer der Mitbegründer von UFUG.
Für uns ist es interessant zu sehen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch die politische Aufmerksamkeit immer noch sehr stark auf gewaltbereiten Ausdrucksformen des Islamismus liegt. Also beispielsweise Hinrichtungsvideos, Gewaltvideos, Aufrufe zur Gewalt. Und diese Form von Gewalt, islamistischer Gewalt, ist aber in sozialen Medien beispielsweise in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Was Sie aber sehen, ist, dass es eine sehr starke Sichtbarkeit beispielsweise von Opfernarrativen gibt. Wir Muslime sind Opfer des Westens, der Ungläubigen. Sie finden sehr viele Verschwörungstheorien, sie finden sehr rigide Religionsverständnisse.
Diese Herausforderung, sagt Götz Nordbruch, müssen sich Pädagoginnen und Pädagogen stellen, tagtäglich. Auch in der Diskussion, im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern. UFUG möchte die Lehrer auf solche Gespräche vorbereiten, indem zum Beispiel bei Kursen Wissen vermittelt wird. Wie tickt die salafistische Szene? Warum radikalisiert sich ein junger Mensch?
Es wird darum gehen, wahrzunehmen, dass die Konflikte, die in den letzten Jahren sich beispielsweise am Thema Religion festgemacht haben, dass die nicht verschwinden werden, sondern diese Konflikte werden bleiben und werden die Gesellschaft begleiten. Dabei geht es nicht um Gewalt, es geht nicht um strafrechtliche Relevanz, sondern es geht um Konflikte, die sich beispielsweise am Umgang mit Religiosität und Religion im Alltag festmachen. Das kann die Frage nach dem Umgang mit religiösen Geboten in der Bildungsarbeit sein. Das können aber auch solche Fragen sein, die beispielsweise durch die Konflikte in der Türkei auch in Deutschland eine Rolle spielen. Und diese Fragen werden zu Konflikten führen und den Umgang damit zu gestalten, also einen Rahmen zu schaffen, dass solche Konflikte ausgetragen werden können. können in der pädagogischen Arbeit. Das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, vor der die Gesellschaft und damit auch die Präventionsarbeit steht.